angenommen, du isst 3 Mahlzeiten pro Tag, dann hast du hoffentlich 19 Mahlzeiten, gute, nahrhafte Mahlzeiten hinter dich in dieser Woche. 21 Mahlzeiten sind es dann in der Woche und 1095 im Jahr. Wir essen viel. Und in einem Jahr isst der Deutsche mehrere hundert Kilo an Lebensmitteln. Etwa mehr als 100 Kilo Gemüse, 50 bis 60 Kilogramm Fleisch und so weiter. Also große Mengen, wenn man bedenkt. Es muss also viel produziert werden, damit wir satt werden. Und ich denke, oft unterliegen wir einer gewissen Selbstverständlichkeit, wie dieses Essen bei uns auf dem Tisch landet. Und das Erntedankfest hat eine lange Tradition in unserem Land und auch eine Berechtigung, gefeiert zu werden. Das Bewusstsein der Menschen soll nämlich darauf ausgerichtet werden, diese Unmengen an Essen, die geerntet werden, haben wir unserem Schöpfer, haben wir unserem Gott zu verdanken. Haben wir aber auch Menschen zu verdanken, die jeden Tag aufstehen und die Felder bebauen und ackern und ernten. Und von Gott kommt jede gute Gabe. Und deswegen sollten wir auch über Essen nachdenken. Ich denke, wir essen mehr, als wir beten oder Bibel lesen. Vielleicht ist das oft so. Und wie viel sollen wir dann über Essen nachdenken, wenn wir so viel essen? 1095 Speisen im Jahr, das ist eine Menge. Wie einfach muss mein Essen sein? Oder muss ich mich sogar bestimmter Speisen entsagen? Da wir so viel essen, müssen wir eine gesunde Theologie über Essen und Trinken haben. Dazu ruft uns auch die Bibel auf. Und aus diesem Grund ruft auch die Predigt dir heute zu: Iss und trink zur Ehre Gottes. Iss und trink zur Ehre Gottes, denn Gott ist dein Versorger. Iss und trink und freue dich. Iss und trink und vergiss nicht. Und wir lesen dazu 5. Mose, Kapitel 8, die Verse 6 bis 20. 5. Mose, Kapitel 8, die Verse 6 bis 20. Befolge die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, will dich in ein schönes Land bringen, in ein Land mit Wasserbächen, Quellen und Grundwassern, die in der Niederung und im Gebirge entspringen. Ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken, Feigenbäumen und Granatbäumen. Ein Land mit Ölbäumen und Honig. Ein Land, in welchem du dein Brot nicht kärglich essen brauchst, sondern an nichts Mangel leiden wirst. Ein Land, das in seinem Gestein Eisen birgt und aus dessen Bergen du Kupfer heraushauen wirst. Wenn du dann gegessen hast und satt geworden bist, so preise den Herrn, deinen Gott, für das schöne Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich ja, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Verordnungen, sowohl seine Gebote als auch seine Satzungen, deren Befolgung ich dir heute zur Pflicht mache, nicht beobachtest. Lass nicht, während du dich satt isst und dir schöne Häuser zum Bewohnen baust und deine Rinder und dein Kleinvieh sich mehren und Silber und Gold sich dir mehren und dein gesamter Besitz zunimmt, dein Herz sich überheben. Und vergiss nicht den Herrn, deinen Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt, der dich durch die große und furchtbare Wüste mit feurigen Schlangen und Skorpionen geleitet hat, durch wasserlose, dürre Gegenden und der dir Wasser aus dem kieselharten Felsen hat sprudeln lassen, der dich mit Manna, das deine Väter nicht gekannt hatten, in der Wüste gespeist hat, um dich demütig zu machen und auf die Probe zu stellen, damit er dir zuletzt Gutes erweisen könnte. Denke dann nicht etwa bei dir selbst, meine Kraft und mein starke Arme haben mir diesen Wohlstand verschafft. Denke vielmehr daran, dass der Herr, dein Gott, es ist, der dir die Kraft verliehen hat, solchen Wohlstand zu erwerben. Weil er seinen Bund aufrechterhalten will, den er deinen Vätern zugeschworen hat, wie es an diesem Tag offenbart ist. Wenn du aber trotzdem den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachgehst und ihnen dienst und sie anbetest, so bezeuge ich heute feierlich, dass ihr unfehlbar zugrunde gehen werdet. Wie die Völkerschaften, die der Herr vor euch vernichtet, so werdet auch ihr zugrunde gehen zur Strafe dafür, dass ihr nicht auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, gehört habt. Das Volk Israel wurde aus dem Land Ägypten durch Gottes Kraft befreit und sie sind nun auf dem Weg nach Kanaan, in dieses verheißene Land. Gott hat ihnen versprochen, dass dieses Land ihnen gehören wird. Und in diesem Abschnitt ermahnt Gott sie, dass ihre Beziehung zu den guten Gaben in dem Land, die guten Gaben, die auf sie warten, dazu gehört Essen und Trinken im Überfluss, die Beziehung zu ihm definieren werden. Vers 6. Befolge die Gebote des Herrn deines Gottes, indem du auf seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Die erste Ermahnung ist ganz deutlich. Es geht darum, in allen Lebensweisen, in jeder Tat, in jeder Handlung, in jedem Gedanken, in allem, was wir tun, denken, fühlen, essen und trinken, die Gebote Gottes zu befolgen, ihn nicht zu vergessen. Und das verheißene Land wird hier als ein Paradies dargestellt. Es ist genug Wasser vorhanden. Sie sind in der Wüste, oft in einer wasserlosen Wüste durch und Gott hat ihnen immer wieder Wasser geben müssen. Ihr kommt aber in ein Land, da sind Bäche, da sind Flüsse, da sind Quellen. Da kommst du nicht hin und musst nachfragen, wo gibt es hier Wasser? Hier sprudelt es überall. Nimm und trink. Die Bäume sind alt genug, um Früchte zu bringen. Du musst nicht hinkommen, sehen und warten, bis da irgendwas wächst. Die Kundschafter kamen ja zurück und meinten, wie viel Essen da ist und wie groß das Essen da ist. Also es ist angerichtet. Du musst nur noch ernten. Weinstöcke wachsen dort. Kältere Wein, genieße Wein. Erze sind vorhanden. Du musst sie aus dem Berg holen, schmelzen, Werkzeuge herstellen, Häuser bauen. Du darfst Wohlstand generieren. Alles ist da. Und das klingt irgendwie nach einem zweiten Garten Eden. Besonders wenn man in der Wüste unterwegs ist, so lange, hört sich das Ganze nach einem richtig genialen Paradies an. Und Gott schuf den Garten Eden, damit Adam und Eva sich an Gott dort erfreuen. Dass sie sich an Gott erfreuen durch die Früchte, die sie dort essen. Durch die Dinge, die dort leben. Sie sollten sich die Tiere anschauen und sich daran erfreuen. Psalm 104 sagt, der Leviathan ist da, dass er spielt und Gott sich an ihm erfreut. Und Adam und Eva sollten diesen Garten bebauen. Sollten in diesem Garten der Freude leben und ihn erweitern, dass die ganze Erde davon erfüllt ist. Gott versorgt. Und das ist ein All-Inclusive-Paket. Auch für den Israeliten damals. Er ist in der Wüste und er hört, was Gott verheißen hat. Und es ist alles auch heute da, damit du dich an den Gaben erfreuen kannst. Und es ist, denke ich, einfacher wie nie zuvor, sich an Gottes Gaben zu erfreuen. Wenn ich mit älteren Personen spreche, höre ich immer wieder, dass früher Schokolade etwas war, das man sonntags gegessen hat, dass man gar keinen Zugang dazu hatte. Meine Eltern kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Da kannst du mit denen drüber sprechen, wie es in einigen Landstrichen war, dass die Leute weder Orangen noch Bananen kannten. So, heute gehst du in einen Supermarkt und du hast eine Bandbreite an Früchten, Obst, Gemüse aus aller Welt. Die meisten denken heute, dass Paprika oder Kartoffeln heimisch sind, wenn sie essen. Das war hunderte Jahre zurück nicht der Fall. Alles ist da. Iss, trink. Gott will aber, dass wir dabei bedenken, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, damals für den Israeliten in dieses Land zu kommen und zu sagen, wow, danke, und jetzt kann ich loslegen. Und auch nicht für dich heute, der in den Supermarkt geht und sieht, welche Bandbreite, und dann schaust du einfach nur, habe ich so viel Geld und wenn ja, kann ich mir ja hier alles leisten. Es ist an Gottes Willen gebunden. Vers 7, denn der Herr, dein Gott, will dich in ein schönes Land bringen, in ein Land mit Wasserbächen, Quellen und so weiter und so fort. Es entspringt also Gottes Willen, dir Gutes zu geben. Es entspringt Gottes Willen, die Erde zu versorgen. Es entspringt Gottes Willen, den Garten Eden bebaut zu haben. Oder auch das Volk Israel ins Land Kanaan zu bringen. Wie oft denken wir daran, dass Gott uns versorgt? Ich denke, wir vergessen sogar oft auch unsere irdischen Versorger. Denken wir an unsere Eltern, die dafür arbeiten, die sich dafür sorgen, dass täglich Essen auf dem Tisch steht. An unseren Arbeitgeber, der darum ringt, dass es dem Unternehmen gut geht, damit wir Geld nach Hause bringen können, um Essen auf den Tisch zu bringen. Unsere Bauern, die heute nicht nur in Deutschland unterwegs sind, sondern eigentlich auf der ganzen Welt, und hart arbeiten für das, dass wir die verschiedensten Gemüsesorten, die verschiedensten Obstsorten genießen dürfen. Wie oft denken wir daran, dass es Arbeit bedeutet, Essen und Trinken auf dem Tisch stehen zu sehen? Und wie oft nehmen wir das einfach als selbstverständlich, dass die Dinge da sind? Und wie oft denken wir auch daran, dass Gott unser Land noch mit Wohlstand versorgt. Dass wir Schokolade heute jeden Tag essen können. Im Gegensatz zu anderen Zeiten, in denen es ein Genussmittel war, das nicht jeder kaufen konnte. Oder man hingespart hat, um eine Tafel Schokolade zu kaufen. Also natürlich können wir uns heute darüber aufregen, dass die Kakaopreise angestiegen sind. Aber eine Tafel Schokolade ist heute immer noch so günstig, dass du die fast jede Zeit holen kannst. Wie oft denken wir daran, dass wir das von Gott bekommen haben? Verse 15, 16. Der dich durch die große, furchtbare Wüste mit feurigen Schlangen, Skorpionen geleitet hat, durch wasserlose, dürre Gegenden, der dir Wasser aus dem kieselharten Felsen hat sprudeln lassen, der dich mit Manna, das deine Väter nicht gekannt hatten, in der Wüste gespeist hat. Hier zeigt Gott, dass er das Volk Israel nicht nur im Land versorgen wird, dass es nicht nur gute Zeiten gibt, in denen Gott versorgt. Gott hat sie den ganzen Weg durch die Wüste versorgt, in Zeiten der Not. Und Gott versorgt auch in schwierigen Zeiten. Und sein Versorgen beschränkt sich nicht auf gute Zeiten. Und da können wir dann dankbar sein, dass der Herr hier versorgt. Gott erinnert dein Volk daran, dass in Zeiten der Not er genauso ein Versorger ist. Dass Gott sich nicht ändert. Und Gottes Versorgen hält überhaupt diesen ganzen Planeten zusammen. Auch das sollte uns bewusst sein. Es ist nicht nur das gute Essen, das auf unseren Tisch kommt. Dass wir permanent atmen können. In einer Atmosphäre leben, die genau dafür abgestimmt ist, dass du atmen kannst und leben kannst. Und dass sie nicht eines Tages verflüchtigt. Physikalische Gesetze, die er ins Leben gerufen hat, die dazu dienen, dass dieser Planet bewohnbar ist. Dass dieser Planet in seiner Bahn bleibt, so wie es sein sollte. Und dass du sowohl in Freude als auch in Leid atmen kannst. Dass du in Freude und in Leid leben darfst. Es sind so viele Faktoren, die wir gar nicht mehr mitdenken. Die wir vielleicht für selbstverständlich halten, die alle von Gott kommen, durch sein Wort erhalten werden, sagt die Schrift, bis zum heutigen Tag. Und das ist genial, wenn wir uns dann hinsetzen und essen, dann möchte Gott hier von dem Israeliten, aber auch von dir heute, dass du dich daran erinnerst. Es gibt diesen herrlichen Versorger, der dies alles hier zusammengeführt hat. Dass es genug Wasser gibt und Wasserkreisläufe, dass es genug Essen in unserem Land gibt und dass du dich dann hinsetzen kannst und genießen darfst. Und wir sind abhängig von ihm in allem. Er lässt die Sonne aufgehen, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Über die ihn lieben und über die, die ihn hassen. Er ist allen wohlgesonnen in seiner allgemeinen Gnade. Gottes Versorgen gilt allen Menschen auf dieser Erde bezüglich des irdischen Wohlstands oder auch gewisser Freuden. Und wie abhängig von Gott fühlst du dich täglich? Und gibt es Faktoren in deinem Leben, die dich unabhängiger von Gott machen? Das muss jeder für sich beantworten. Was sind die Dinge in meinem Leben, bei denen ich nicht an Gott denke, die mir eine Voraussetzung geben, zu sagen, das gibt mir eine gewisse Unabhängigkeit? Die Bibel lehrt uns zum Beispiel, dass wir in der Zeit des Regens um Regen bitten sollen. Das ist interessant. Weil eigentlich müsste man sagen, so es gibt ja diese Jahrhundertkalender, in denen man weiß, was so zu einer gewissen Zeit passieren wird. Und jetzt sollte es regnen. Also wird es auch sein. Also die letzten 100 Jahre hat es geregnet. Warum sollte es dieses Jahr ausfallen? Das ist schon so oft passiert. Und Gottes Wort zeigt uns, dass wir geheilt werden müssen von Jahrhundertkalendern oder von unserer Selbstverständlichkeit, Dinge anzunehmen, wie sie sind. Wenn sie das die letzten 100 Male so waren, warum nicht diesmal? Naja, weil Gott es auch anders führen kann. Und deswegen sollen wir in der Zeit des Regens um Regen bitten, um diese Abhängigkeit zu Gott deutlich zu machen. Und Jesus lehrt uns so zu beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Er hat keine Zeitangabe gemacht, wann wir dieses Gebet beten sollen. Ist es für die Zeit des Hungers gedacht? Auf jeden Fall. Für die Zeit des Wohlstands? Ja, auf jeden Fall. Die Zeit spielt keine Rolle bei diesem Gebet. Diese Bitte richtet sich an den Versorger aller Zeiten und zu jeder Zeit. Zur Zeit der Hungersnot und zur Zeit des Wohlstands. Und ich denke, die große Herausforderung ist, dass es einfach wahrscheinlich einfacher ist, dieses Gebet in Zeiten des Wohlstands zu beten. Unser tägliches Brot gib uns heute, während es auf dem Tisch liegt. Was machen Menschen, wenn sie nichts zu essen haben und wissen, dass Gott der Versorger ist? Und sie warten müssen auf das, dass er ihnen die Speise gibt zu ihrer Zeit. Und nächstes Mal, wenn du vor einem leckeren Essen sitzt, vielleicht auch nicht einem leckeren, aber Essen auf dem Tisch liegt, der Teller predigt dir, Gott versorgt dich. Also das Essen sollte nicht mehr predigen, das sollte gar sein. Ansonsten sollte ich dann nochmal mit dem Koch sprechen. Aber diese leckere Mahlzeit vor dir ist eine Predigt. Dass du sitzen darfst und genießen darfst, bedeutet, Gott ist gut zu dir. Gott versorgt dich. Durch Menschen in deinem Leben, durch Tiere, die dafür da sind, und durch verschiedene Früchte und Bäume, die gepflanzt worden sind. Vers 10. Wenn du dann gegessen hast und satt geworden bist, so preise den Herrn, deinen Gott, für das schöne Land, das er dir gegeben hat. Vielleicht hast du schon eine gewisse Spannung in diesem Text entdeckt. Das gute Essen und der Genuss bringen Freude mit sich. Und man könnte sagen, vielleicht hat Gott hier auch einfach nur eine Anleitung zum Glücklichsein geschrieben. Ihr lieben Israeliten, ihr kommt in dieses Land, ihr habt genug 40 Jahre gelitten und ab jetzt heißt es nur, nimm, iss, trink. Und da gibt es noch eine Anleitung, wie man vielleicht gewisse Sachen zubereiten kann. Nee, die Spannung ist folgende. Meine Beziehung zu den guten Dingen, die Gott geschaffen hat, definiert meine Beziehung zu Gott. Erfreue dich auf der einen Seite an den Gaben, die Gott gibt und danke Gott dafür, doch vergiss nicht. Und über das Vergessen sprechen wir noch etwas später. Es ist hier nicht nur eine lange Ermutigung zu vielem Essen und viel Freuen, Feste feiern, das ist angebracht. Und wir sollten auch heute glücklich sein und fröhlich sein über all die wunderbaren Gaben, die hier wir vor uns sehen, die Gott uns in diesem Jahr geschenkt hat, dass wir satt sind. Vielleicht hat man gehofft, nur eine kleine Ermahnung zu bekommen. Vielleicht doch nicht zu viel zu essen, nicht zu viel zu trinken. Der Abschnitt aber hält Großes parat. Denn deine Beziehung, deine Sicht auf Essen und Trinken, auf Genuss, wird von deiner Lehre von Gott bestimmt. Wird von deiner Theologie bestimmt. Es gibt Menschen, die behaupten, es gibt keinen Gott. Schlussfolgerung, wenn es keinen Gott gibt, gibt es keinen Versorger. Meine Hände und meine Arbeit haben dies erreicht, dass ich nun mit dem täglich Brot sitze und hier essen und trinken kann. Und es gibt diese Narren, sagt die Bibel, die wirklich so denken, dass es keinen Versorger über ihnen gibt und dass sie selbst dafür verantwortlich sind, wie viel Brot auf den Tisch kommt. Und das predigen sie auch anderen Menschen. Ist eine Weltsicht. Und Christen würden diese Theologie als falsch einstufen und als Irrlehre bezeichnen. Doch wie sieht es bei uns Christen aus? Wie zufrieden bist du mit deinem Versorger? Wie zufrieden bist du mit dem, was dein Versorger dir schenkt? Ist es genug? Strebst du nach mehr? Paulus schreibt seinem Schüler Timotheus, haben wir Kleidung und haben wir Nahrung, so haben wir genug. Begnüge dich mit dem, was du hast. Wie dankbar sind wir für die Gaben, die Gott schenkt? Auf der anderen Seite, welche Rolle spielt Genuss in deinem Leben? Wir leben nicht nur, um einfach zu essen. Man kennt ja, heute gibt es so einen Trend, Speise in Flüssigform zu sich zu nehmen. Das ersetzt sozusagen eine ganze Mahlzeit. Da ist alles drin, was du brauchst. Da alle Vitamine, alle Ballaststoffe, Proteine, alles ist drin. Du trinkst so ein Fläschchen, eine Mahlzeit. Ich freue mich, dass die wenigstens mit Geschmack angeboten werden. Das zeigt immer noch, der Mensch ist nicht ganz vom Genuss weg. Aber Gott hat uns ja eigentlich nicht so gemacht, dass wir irgendwie so eine Infusion bekommen, alles drin, was wir brauchen und fertig. Er hat uns Sinne geschenkt, mit denen wir schmecken und mit denen wir fühlen können, mit denen wir Essen angucken und uns erfreuen. Auch hier schreibt Gott, dass sie in das Land kommen werden und sich an den Dingen erfreuen werden. Und jeder von euch, der ein wenig in der Natur Gottes unterwegs ist, kann das nachvollziehen, oder? Wie schön es ist, wie beruhigend es ist und dass man auch sogar ins Staunen kommt über Gott, wenn man die Dinge sieht, die Gott geschaffen hat. Aber wie sieht gesunder Genuss aus? Der russische Autor Tschechow schreibt in einer Kurzgeschichte eine Begebenheit aus seiner Kindheit. Er war etwa 8 Jahre alt und sehr arm. Und sein Vater und er sind immer wieder betteln gegangen. Und eines Tages stehen sie vor einem Restaurant und betteln. Und der kleine Junge schaut in das Schaufenster dieses Restaurants, da hängt ein Plakat. Und auf dem Plakat steht etwas, das er nicht lesen kann. Und er fragt seinen Papa, was da steht. Und der Vater liest es durch und da steht, dass heute Austern angeboten werden. Für alle, die nicht wissen, was Austern sind, das sind Muscheln, die gerne von etwas reicheren Menschen gegessen werden. Die muss man extra aufbrechen und der Inhalt soll sehr lecker sein. Auf jeden Fall liest der Junge dies durch, der Vater liest durch und der Junge, der gerade noch bettelt, ist plötzlich voller Freude. Er möchte Austern. Es geht heute nicht ums Geld, es geht heute nicht um irgendwelche anderen Mahlzeiten. Diese Austern, die das Restaurant bewirbt, die müssen gegessen werden. Also fängt er an zu betteln. Austern, Austern bitte. Und es kommen zwei Männer in Zylinder vorbei, also wohlbetuchte Männer. Und sie sind etwas amüsiert, dass so ein kleiner Junge da steht und um Austern bettelt, nicht um Geld. Und so sagen sie, ja, dann komm mit. Sie gehen mit ihm ins Restaurant hinein und bestellen ihm eine Portion Austern. Und dann kommt diese Portion und er setzt sich hin und nimmt dann die Auster, isst und merkt, wie schleimig sie ist und salzig und glitschig und er ist überhaupt nicht begeistert. Ja, aufgegessen, er geht nach Hause, der Papa ist enttäuscht, heute haben sie kein Geld bekommen, der Junge hat Austern gegessen und der Junge hat jetzt einfach nur noch einen Riesendurst, weil die Austern salzig waren. Bei all der Gesellschaftskritik, die Tschechow darin versteckt, zeigt er ja auch irgendwo eine gewisse Theologie, die hinter Genuss stecken kann. Oft wissen wir gar nicht, was wir wollen. Oft sind wir wie Bettler, die nicht wissen, wo ist das Limit, an dem es um Genuss geht. Und oft haben wir falsche Erwartungen, die dann sogar noch zu größeren Enttäuschungen führen. Also wie leben wir dann ein gesundes Spannungsfeld zwischen, ich möchte Urlaub machen an einem neuen Ort und ich weiß nicht, wie es dort ist, ich fahre dahin und ich bin vielleicht völlig unglücklich, umgekehrt, ich komme dahin und sage, wow, ich würde gerne hierhin auswandern. Wie viel Kuchen ist gesund? Täglich oder doch etwas weniger, Schokolade, wie oft? Und wir leben deswegen in einem Spannungsfeld zwischen, wie viel sollen wir genießen, weil Gott uns dazu aufruft, die guten Gaben zu genießen, und wann fängt es an, einfach nur eine Enttäuschung zu sein, weil wir einfach nach Dingen streben, die für uns gar nicht gesund sind, die uns gar nicht satt machen. Auf der einen Seite sagt uns das Wort Gottes, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Und dann sagt Paulus, der das eine schreibt, auch, ob ihr esst oder trinkt, tut dies zur Ehre Gottes. Paulus warnt vor Menschen, deren Bauch der Gott ist, die nur fürs Essen leben, nur für den Genuss. Und da lesen wir in den Psalmen, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und heute bekommst du keine Mengenangaben in dieser Predigt, wie viel deswegen gut oder schlecht ist. Wie viel Kuchen, wie viel Wein, wie viel Urlaube, wie viel Thermenbesuche und so weiter. Füll an dieser Stelle alles ein, was dir zum Genuss und zur Freude und zur Beruhigung dient. Sondern die Bibel zeigt uns, dass jeder Genuss von Gott kommen soll und umgekehrt zur Ehre Gottes dienen soll. Und es enthält eine Warnung für jeden von uns, nämlich, dass wir einen Appetit haben, der nicht falsch ist, aber dass unser Appetit verdorben worden ist. Wir leben nämlich nicht mehr im Garten Eden. Es ist nicht mehr der schöne Zustand in Gottes Nähe, in dem du morgens aufstehst, die Früchte und die Blumen und alles um dich herum anschaust und sagst, heute wird alles zur Ehre Gottes ausgerichtet. Und mein Essen und mein Trinken und die Beziehung, die ich führe mit anderen Menschen und Gastfreundschaft und vieles mehr ist nur auf die Ehre Gottes ausgerichtet. Nein, wir leben in einer gefallenen Welt. Adam und Eva wurden vertrieben, weil sie einen anderen Genuss bevorzugt haben. Und zwar das Essen der Frucht. Weil Eva die Frucht angeschaut hat und sie war schön anzusehen. Und sie nichts anderes getan hat als dieser Junge in der Austerngeschichte, dass sie, obwohl sie nicht wusste, wie weit es gehen wird, ein Verbot dasteht, darum bettelt, diese Frucht zu essen und dann bitterböse enttäuscht wird. Guter Genuss verherrlicht Gott. Nach einem guten Essen, nach einem tollen Glas Wein, sollte dein Dank Richtung Himmel gehen. Ich darf einen kleinen Vorgeschmack haben von dem, was wirklich kommen wird. Es ist nicht das Wahre, was ich hier empfange. Und das, dein Genuss darf nie so erfüllend sein, dass du ausrufst, hier ist das Paradies. Ich bin angekommen. Und deswegen darf sogar jeder Urlaub sich ein wenig falsch anfühlen. In der Art, dass man am Ende sagt, irgendwie bin ich nicht ganz ausgeruht. Freu dich über diesen Zustand, denn das ist hier nämlich nicht das Ende. Wir warten noch darauf, dass wir voller Freude und voller Glückseligkeit ruhen dürfen. Einer Arbeit nachgehen dürfen, die voll auf Gott ausgerichtet ist. Und einem Genuss nachgehen dürfen, der voll auf Gott ausgerichtet ist. Der erwartet uns aber nicht in dieser Weltzeit. Weil die Sünde in unser Leben gekommen ist. Weil unser Appetit verdorben ist. Und deswegen müssen wir immer wieder unseren Appetit und unseren Genuss danach ausrichten, was Gottes Wort sagt. Wo Gott uns warnt. Und Israel sollte genau dies tun. Sie sollten die schönen Häuser bauen. Sie sollten das Essen essen, das Gott ihnen vorbereitet hat. Sie sollten genießen. Aber sie sollten nicht vergessen. Und jeder Genuss zur Ehre Gottes predigt uns, wenn dich das erfreut, warte ab, was Gott in der Ewigkeit für dich vorbereitet hat. Wie viel größer die Freude an Gott sein wird. Also, wie genieße ich gesund? Verse 11 bis 18. Hüte dich ja, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Verordnungen, sowohl seine Gebote als auch seine Satzungen, deren Befolgung ich dir heute zur Pflicht mache, nicht beobachtest. Lass nicht, während du dich satt isst und dir schöne Häuser zum Bewohnen baust und deine Rinder und dein Kleinvieh sich mehren und Silber und Gold sich mehren und dein gesamter Besitz zunimmt, dein Herz sich überheben und vergiss nicht den Herrn, deinen Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt, der dich durch die große und furchtbare Wüste mit feurigen Schlangen und Skorpionen geleitet hat, durch wasserlose, dürre Gegenden und der dir Wasser aus dem kieselharten Felsen hat sprudeln lassen, der dich mit Manna, das deine Väter nicht gekannt hatten, in der Wüste gespeist hat, um dich demütig zu machen und auf die Probe zu stellen, damit er dir zuletzt Gutes erweisen könnte. Denke dann nicht etwa bei dir selbst, meine Kraft und meine starken Arme haben mir diesen Wohlstand verschafft. Denke vielmehr daran, dass der Herr dein Gott ist. Es ist, der dir die Kraft verliehen hat, solchen Wohlstand zu erwerben, weil er seinen Bund aufrechterhalten will, den er deinen Vätern zugeschworen hat, wie es an diesem Tag offenbart. Israels Kampf beschränkte sich nicht nur auf die Gedanken und Gefühle. Dieser Kampf um, wer ist Gott in meinem Herzen und welchen Platz gebe ich ihm? Israel sollte es ganz praktisch machen. Wie esse und trinke ich? Wie lebe ich meinen Wohlstand, den Gott mir gibt, zu seiner Ehre aus? Und das ist auch heute dein geistlicher Kampf. Nicht nur die Gedanken reinzuhalten und das Herz reinzuhalten. Es wird auf jeden Fall auch deutlich gemacht, wie du isst, trinkst, genießt und vieles andere in deinem Leben tust, wie du zu Gott stehst. Dein geistlicher Kampf richtet sich auf deine Taten, die du täglich tust, auf dein tägliches Essen und Trinken. Und mit jeder Mahlzeit und jedem Genuss vergisst du Gott immer mehr oder, und das schlägt Gott Israel vor, es dient dir als wunderbare Erinnerung, als Nicht-Vergessen. Das kommt von Gott, deinem Versorger, den du anbeten solltest und keine anderen Götzen neben ihm aufbauen. Gott ist mein Ein und Alles. Gott ist mein Ein und Alles in meinem Herzen. Gott ist mein Ein und Alles, trotz aller Freuden, die ich hier empfinde. Gott ist mein Ein und Alles, obwohl ich vielleicht andere Dinge bevorzugen würde. Die muss ich dann abtun. Und Gott ist mein Ein und Alles, auch in den Dingen, die ich genießen darf. Denn sie führen mich in die Erinnerung, dass alles von ihm kommt. Wenn bei uns gleiche Freude auftritt, bei dem Ausruf, Essen ist fertig oder endlich Urlaub und Jesus hat dir all deine Sünden vergeben, dann sollten wir uns hinterfragen. Weil es kann nicht sein, dass wir Freuden auf dieser Erde auf eine gleiche Stufe stellen wie die Freude an Jesus Christus und seinem Heil. Und so hat die Bibel eine klare Abstufung in dem, an was wir uns erfreuen sollen und wie wir genießen sollen. Und wenn wir essen und trinken und merken, dass das uns eine größere Freude bereitet als die Wahrheit, dass Jesus uns alle Sünden vergeben hat, so merken wir, dass wir vergessen haben. Dass wir vergessen haben, was Jesus Christus alles für uns getan hat. Wie groß der Sündenberg, wie groß die Schuld war, die er tilgen musste, damit du dich wirklich erfreuen kannst. Und es gibt wirklich diese Narren, die glauben, dass sie alles mit ihren eigenen Händen erarbeitet haben. Und so ein Narr war ich und du. Weil wir nicht geglaubt haben, dass es etwas Besseres gibt. Weil wir das Bessere geglaubt haben, dass es auf unserem Tisch gerade vor uns ist. Oder indem wir demnächst etwas kaufen können oder in den Urlaub fahren. Und als Christen sollten wir uns wirklich hinterfragen, ob wir wirklich in einem Zustand sein wollen, in dem wir sagen, beides kämpft auf einer gleichen Ebene bei uns. Essen und Trinken und Freude an Gott in diesem Sinne, aber unter der Freude daran, was Jesus für uns getan hat. Wie hoch der Preis war. Jesus Christus hat uns erkauft, sagt uns Jesaja, weil er wusste um die große Freude, die vor ihm liegt. Dies bestätigt auch dann nochmal der Hebräerbrief. Das ist echte Freude. Die Freuden, die du jeden Tag erlebst, sollten genau darauf hinzielen. Dafür sind sie gedacht, dass du nicht vergisst. Israel, du sollst nicht vergessen, was der Herr dir getan hat, wie gut er zu dir ist, der dich befreit hat aus Ägypten, aus dieser Herrschaft und dich in ein Land gebracht hat, in dem Milch und Honig fließt, in Überfluss. Und in Ägypten vergisst du, weil plötzlich irgendwie die Trauer und die Not so groß ist und du dich eher damit beschäftigst und vergisst, dass es einen Gott der Verheißung gibt. Und im Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt, vergisst du Gott, weil einfach zu viel Milch und Honig da ist. Wir sind wirklich verdorben worden, oder? Und deswegen brauchen wir das Evangelium, das uns täglich deutlich macht, auch durch unser Essen, dass wir so abhängig sind von diesem herrlichen Gott. Dass wir nicht vergessen, was er Gutes an uns getan hat. Vergiss nicht, welchen Hunger Jesus in dir gestillt hat. Jesus ruft nämlich allen zu, kommt her zu mir alle, die ihr hungrig und durstig seid. Ich will euch erquicken, ich will euch satt machen. Auch der Hunger jeden Tag predigt uns eine Botschaft. Und zwar, dass wir einen viel größeren Hunger in uns tragen. Die Frau am Brunnen. Sie steht da und sie will ihren Durst stillen. Sie steht an diesem Brunnen, um Wasser herauszuschöpfen, um es zu trinken. Sie hat einen echten Durst. Und Jesus in seiner Begegnung mit ihr zeigt deutlich auf, dieser Durst ist nur ein kleiner Durst, im Gegensatz, was deiner Seele fällt. Was deine Seele für einen wirklichen Durst hat. Und so soll Israel sich hier daran erinnern, in welch hungriger und durstiger Situation sie waren und wo sie nun hingekommen sind. Und sie sollen sich darin erfreuen. Und genauso auch du, lieber Bruder, liebe Schwester, heute darfst daran denken, wie groß der Hunger deiner Seele war, der gestillt worden ist durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der sein Leben gelassen hat und uns eine Freude gebracht hat, die alle Freude dieser Welt überstrahlt. Verse 19 und 20 sind deswegen eine echte Warnung an alle, die vergessen, damals in Israel, wie auch heute für uns. Wenn du aber trotzdem den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachgehst und ihnen dienst und sie anbetest, so bezeuge ich heute feierlich, dass ihr unfehlbar zugrunde gehen werdet. Wie die Völkerschaften, die der Herr vor euch vernichtet, so werde auch ihr zugrunde gehen zur Strafe dafür, dass ihr nicht auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, gehört habt. Die Strafe ist also sehr hoch, Gott zu vergessen. Und Israel hat genug Erinnerung in ihrem Leben gehabt, um das deutlich zu sehen. Und auch wir heute werden täglich erinnert durch das Gute, das Gott uns in unserem Leben gibt, durch die guten Gaben, die er gibt, dass er uns versorgt. Versorgt mit täglichem Essen und Trinken und mit dem Heil, das dazu da ist, dass wir uns ewig an ihm erfreuen dürfen. Schlussendlich kann man sagen, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu erfreuen. Das ist die Antwort des Westminster Katechismus auf die Frage, was ist das Ziel des Menschen? Und 5. Mose 8 beantwortet es ganz deutlich. Und deswegen nutze jedes Essen, jedes Glas kalten Wassers und jeden Genuss, diese Wahrheit in deinem Leben hochzuhalten. Erinnere dich daran, wie gut der Herr ist. Schmecke und sehe, wie freundlich der Herr zu dir ist. Und du wirst dich an deinem Versorger in Ewigkeit erfreuen. Amen.